zwei Erinnerungen von vorherigen Vorträgen. Gott bestimmt, was uns rein und unrein macht. Nicht wir bestimmen das, sondern er bestimmt das. Zweitens, das Missachten von einem seinen Geboten hatte manchmal sehr strenge Konsequenzen. Für mich waren die Vorträge bis jetzt wie ein wunderschönes Orchester, die Gott dirigiert von oben in einer Art und Weise, die wir hätten nicht vorher bestimmen können, wo alles so wunderschön zusammenfließt zu einer Einheit und zu einem Wort. Und ich bin sehr dankbar für sein Dirigent Arbeit. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder über deine Heiligkeit sprechen können. Ich bete einfach, dass du sprichst zu uns, dass wir Ohren haben zu hören und Augen zu sehen, dass unsere Herzen weit offen sind für dein Wort. Amen. Ich möchte anfangen mit ein paar Worten direkt aus der Schrift. Eindeutig nicht von mir, sondern nur von mir gesagt. Ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Ich lese ein paar ausgesuchten Stellen aus 1. Petrusbrief. Seid gehorsame Kinder und lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben, wie früher, in der Zeit eurer Unwissenheit. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremden seid, ein Leben in Gottes Furcht. Der Wahrheit gehorsam habt ihr euer Herz rein gemacht für eine aufrichtige Brüderliebe. Darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Legt alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Liebe Brüder, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll euer ganzes Leben heilig werden. Und die Brüder sagten:
Amen. Amen.
Danke. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir sollen streben, nicht unrein zu sein. Lasst euch nicht von euren Begierden treiben. Zweitens, euer ganzes Leben soll heilig sein. Drittens, wir sollen in Gottes Furcht leben. Legt alle Bosheit ab. Fünftens, bringt geistige Opfer, die Gott gefallen. Und er bestimmt, was ihm gefällt. Und dann noch einmal, gibt den irdischen Begierden nicht nach. Das Thema rührt Unreines nicht an. Erste Begegnung mit rein und unrein haben wir bei Noach. Ihm ist einfach gesagt worden, von den reinen Tieren nimm 7 Paare in die Arche. Wir wissen nicht, woher hat er gewusst, welche Tiere rein und unrein sind. Es ist klar, Gott hat kommuniziert und etwas kommuniziert, was wir nicht haben, aber er hat es gewusst. Und er hat es nicht gewusst wegen Essensvorschriften, weil er hat Fleisch nicht gegessen. Das war erst nach dem Flut. Ein paar Stellen über die Unreinheit möchte ich erwähnen aus dem Alten Testament. In 3. Mose heißt es, ihr Priester, oder es ist an die Priester adressiert, ihr sollt die Israeliten vor ihrer Unreinheit warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, weil sie meine Wohnstätte in ihrer Mitte verunreinigen. Das bedeutet, und das haben wir schon gehört, wenn wir als unrein in seine Anwesenheit hineintreten, ist die Möglichkeit, dabei zu sterben, gegeben. Das sowohl im Alten Bund als im Neuen Bund. Und die Aufgabe von Lehrer und Priester sind wir alle mittlerweile, ist, die Menschen zu warnen von ihren Unreinheit. Ihnen zu sagen, das macht dich unrein, pass auf. Zweitens ist die Stelle von Nadab und, oder die Rede von Nadab und Abihu, Nadab und Abihu, sage ich das auf Englisch, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch ausspricht. Das sind zwei Söhne von Aaron. Und so wie ich die Stelle verstehe, waren sie etwas betrunken, haben zu viel Wein oder Bier gehabt und haben dann falsches Feuer genommen, um das Feuer vom Altar anzuzünden. Die waren tot. Und Gott sagt in dieser Stelle, ich lese es am liebsten, 3. Mose 10, Vers 3. Das ist eine beachtliche Aussage. Da sagte Mose zu Aaron, es tut mir leid wegen deiner Söhne. Die waren brave Burschen, aber nein, das hat er nicht gesagt. Kein tut mir leid. Da sagte Mose zu Aaron, an denen, die mir nahe sind, erweise ich mich heilig und vor dem ganzen Volk zeige ich mich herrlich. Zwei Leute liegen tot und Gott sagt, ich zeige mich als heilig. Ich zeige euch meine Herrlichkeit. Ezekiel 22. Die Priester vergewaltigen mein Gesetz. Starke Worte. Sie entweihen, was mir heilig ist. Zwischen heilig und nicht heilig machen sie was? Keinen Unterschied. Zwischen heilig und nicht heilig machen sie keinen Unterschied. Sie belehren niemand mehr über unrein und rein und vor meinen Sabbattagen verschließen sie die Augen. Wir sehen hier ein sehr starker Bewusstsein für unrein und rein, für heilig und nicht heilig. Ist das gegeben? Im Neuen Testament oder leben wir einfach in einer anderen Zeit und können Gott danken, dass wir nicht damals gelebt haben. Mein Verständnis für die Schrift ist, dass wir manchmal daneben stehen, wenn wir sagen Altes Testament und Neues Testament und so tun, als das Alte Testament war für denen und das Neue Testament ist für uns. Ich sehe das nicht so. Es heißt im Neuen Testament sagen sie nicht das Alte Testament, sie sagen die Schrift, Gottes Wort. Es stimmt zwar, dass wir gewisse Regeln, die sie hatten, nicht mehr achten müssen, aber alle diese Regeln, auch die, die wir nicht mehr halten müssen, beinhalten ein Prinzip, das heute gültig ist. Und unsere Aufgabe als Bibelleser und als Lehrer ist immer nach diesem Prinzip zu suchen. Und Jesus hat uns das sehr klar und deutlich gemacht im Bergpredigt und so weiter, wo er auf etwas gegangen ist und hat gesagt, das Prinzip ist folgendes. Und gibt es dieses Prinzip, unterscheiden von rein und unrein heute? Da müssen wir nicht raten, es steht geschrieben. Hebräer Kapitel 5. Feste Speise ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Oder man könnte auch sagen, zwischen rein und unrein zu unterscheiden, wenn wir in der Sprache vom Alten Testament reden. 1. Korinther 2. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles. Was heißt das Urteil über alles? Ach, rein, unrein, gut, böse. Ja, warum ist es wichtig, dass ich diesen Urteil ablege? Damit ich selber nicht unrein werde und damit meine Mitchristen sich nicht unnötigerweise sich unrein machen. Philipper Kapitel 1, Vers 10. Ich bete, Paulus, ich bete, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Wieder ein Unterscheiden zwischen rein und unrein. Nächste Frage. Wie sind die Juden überhaupt unrein geworden? Da gibt es eine lange Liste. Ich werde nicht die Zeit nehmen, auf Einzelheiten zu gehen, außer ein paar. Wenn du Zeuge bist bei einem Verbrechen oder einem Fluch oder irgendwas, wenn du Zeuge bist, Mitwissender von einer Untat und nichts sagst, bist du unrein. Das Prinzip wäre auch heute anzuwenden. Zweitens, und das ist das, was immer wieder erwähnt wird, irgendwas Totes anzugreifen, macht dich unrein. Sei es ein totes Tier oder deine tote Hauskatze. Wenn du deine Katze damals aus dem Zelt getragen hast, weil es gestorben ist in der Nacht, dann bist du halt einen Tag unrein. Wenn du einen toten Mensch angreifst, dann warst du 7 Tage unrein. Das war eine höhere Stufe. Es war egal, ob das Absicht oder Unabsicht war. Konnte sein, du lebst mit deiner Familie im Zelt und du wachst auf und dein Vater ist tot, dann sind alle Leute, die im Zelt sind, 7 Tage unrein. Ohne Diskussion. Schwören macht uns unrein. Jede Art von Körperflüssigkeit, ein Schnittwunde oder eine Infektion macht dich unrein. Das sind nur ein paar Beispiele. Können Christen unrein werden? Oder wie können Christen unrein werden? Jesus hat sehr deutlich gesagt, Christen können unrein werden. Er hat uns eine Liste gegeben, unter anderem in Markus 7. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und jetzt sehen wir dieses Prinzip vom Prinzip, sage ich, dass Jesus sagt, um was ist es gegangen? Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Bis dahin ist die Liste sehr klar. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Denk mir, ach, die Sachen mag ich nicht. Jetzt fangen die Probleme an. Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Und jetzt fängt es wirklich an, problematisch zu werden. Hochmut und Unvernunft. Diese Dinge können uns, oder nicht können, diese Dinge machen uns unrein. Noch ein Prinzip, was aus dem Alten Testament zu holen ist: Es ist egal, ob du absichtlich oder unabsichtlich unrein geworden bist, du bist unrein. Das ist eine Bestätigung von das, was Alexander gestern Abend betont. Gott bestimmt, was uns unrein macht. Er hätte sagen können, wenn du etwas ohne Wissen magst, dann erkenne ich es nicht an. Aber das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du bist unrein, ob du davon weißt oder ob du nicht davon weißt. Und die Aussage ist, sobald, in dem Moment, wo du weißt, dass du unrein geworden bist, auch ungeplant und unabsichtlich, dann musst du handeln, um wieder rein zu werden. Ganz eine wichtige Frage: Was durften die Juden nicht machen, wenn sie unrein sind? Diese Frage ist für uns unheimlich wichtig. Was durften die nicht machen, wenn sie unrein waren? Zwei Hauptpunkte. Erstens, sie durften das Opferfleisch nicht essen. Wenn du ein Opfer gebracht hast, waren unheimlich viele verschiedene Opfer. Ich blicke es noch immer nicht durch, um die alle auseinanderzuhalten, obwohl ich das sehr oft gelesen habe in der letzten Zeit. Da waren Sündopfer, wo niemand davon essen darf. Dann waren andere Arten von Opfer, wo der Priester und seine Familie davon essen durfte, aber nicht derjenige, der den Opfer bringt. Und dann waren Dankopfer und solche Opfer, wo der Priester hat einen Anteil bekommen, ein Teil wurde verbrannt und zu einem Fest hast du Freunde und Familie eingeladen und ihr habt gemeinsam den Rest gegessen, und so wie ich das verstehe, im Tempel oder in der Nähe. Und an diesem Fest, wo man ein Gemeinschaftsessen hatte, durfte man ja nicht teilnehmen, wenn man unrein war. Sonst müsstest du aus dem Volk ausgestoßen werden. Ohne Rede von wieder hineinkommen. Klarerweise, wenn sie unrein waren, durften sie nicht in der Nähe Gottes kommen. Das heißt, sie durften nicht in den Tempel hinein oder in die Stiftshütte hinein. Das wird auch, sage ich, bestätigt durch die Beschreibung, wie sie wieder rein werden. Und da wird einmal beschrieben, sie kommen nur zur Tür vom Außenvorhang und bringen den Opfer. Der Priester begegnet sie praktisch an der Grenze, nimmt ihnen das ab, geht hinein, opfert, kommt zurück, macht eine Handlung mit ihnen, die wir in ein paar Minuten behandeln werden, und dann sind sie rein. Und dann fahren sie hinein. Es gab ein paar Feste, die sie nicht feiern durften, wenn sie nicht rein waren, zum Beispiel Passafest und so weiter. Die Strafe war, dann gehörst du nicht mehr zum Volk Gottes, wenn man diese aus unrein doch teilgenommen hat. Jeder aus euren Nachkommen, auch in den kommenden Generationen, der sich im Zustand der Unreinheit den heiligen Opfergaben nähert, die die Israeliten dem Herrn weihen, soll ausgemerzt und aus meiner Gegenwart weggeschafft werden.
Kannst du die Bibelstelle nennen?
Ich bin nicht sicher, welche Buch Mose. Kapitel 22, Vers 3. Das sind 5 Möglichkeiten. Ich glaube, 3. oder 4. wird es sein. Ich glaube, 3. Aber ich habe 4 Worte nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was gefallen ist. nicht dabei war. Ich lese noch einmal. Jeder aus eurer Nachkommen, auch in den kommenden Generationen, der sich im Zustand der Unreinheit den heiligen Opfergaben nähert, die die Israeliten dem Herrn weihen, soll ausgemerzt und aus meiner Gegenwart weggeschafft werden. Ich bin der Herr. Er beruht sich auf seine Heiligkeit. Es ist nicht, dass der Mensch so schlecht ist. Es ist, dass er so heilig ist. Es gab noch einen Punkt, den ich erwähnen möchte, was sie nicht machen dürften. Da möchte ich auch später weiter drüber reden. Und das ist, die Frau war nach Anfang von ihrer Regel, ab dem Tag vom Anfang war sie 7 Tage unrein. Und der Mann sollte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben in dieser Zeit, sonst würde er selber auch unrein werden. Wenn er es jedoch macht, dann ist er selber 7 Tage unrein. Er darf selbstverständlich in dieser Zeit nicht in Gottes Nähe treten. Okay, Altes Testament betrifft uns nicht. Dann schauen wir, ob das uns betrifft oder nicht. Was darf ein Christ nicht machen, während er unrein ist? Und die Frage, ob ein Christ unrein sein kann, hat Jesus schon beantwortet. 1. Korinther Kapitel 10 möchte ich lesen, ein paar Verse, 16 bis 18. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Schaut auf das irdische Israel, weil wir das himmlische Israel sind. Haben die, welche von den Opfern essen, nicht Teil am Altar? Und er sagt dann, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht Gäste sein am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Eindeutig steht hier, wenn wir in irgendeiner Art Götzendienst involviert sind, dann haben wir nichts und absolut nichts zu suchen am Tisch des Herrn, bis das gereinigt ist. Persönlich glaube ich, dass wir im unreinen Zustand auch nichts zu suchen haben am Tisch des Herrn. Herr Mann. Gehen wir ein Kapitel weiter, zu 1. Korinther Kapitel 11. 26 bis 32, wir kennen alle die Stelle, wir lesen es fast jeden Sonntag vor. Wir sollen nicht ohne Prüfung aus dem Kelch des Herrn trinken. Ja, was sollen wir prüfen? Unsere Geschwister wissen manchmal nicht, was sie prüfen sollen, weil sie das alte System nicht kennen. Aber wenn wir begreifen, das rein und unrein System, was die Juden kannten, ich glaube, die haben sich keine Frage gestellt, was er da meint. Ich soll mich prüfen, ob ich rein bin oder ob ich unrein bin. Und wenn ich unrein war, habe ich mich gereinigt. Das ist die Prüfung. Und was sagt er, ist geschehen, weil diese Prüfung nicht stattgefunden ist? Das hören wir nicht gern. Er sagt, viele unter euch sind krank, weil ihr diese Prüfung nicht macht. Und manche sind gestorben. Und davon reden wir nicht vom Alten Testament. Wir reden von Korinther, in der Gemeinde. Matthäus Kapitel 5 geht es weiter. Vers 23. Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, Lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komme und opfere deine Gabe. Okay, Argument, wir haben kein Altar mehr. Nein, nicht akzeptiert. Die Stiftshütte und der Tempel war ein Vorschatten von der Realität da oben. Das haben wir gestern Abend gehört, himmlisch und irdisch. Wir haben sehr wohl ein Altar, aber das ist oben. Realität. Und wenn wir vor diesem Altar treten und wir wissen, dass ein Bruder etwas gegen uns hat, dann lassen wir die Sache. Reinigen wir es und dann bringen wir unser Opfer. 1. Timotheus Kapitel 2. Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Wenn wir das umdrehen, dann müssen wir sagen, Zorn und Streit macht mich unrein, klar. Und wenn ich in diesem unreinen Zustand bin, dann, was soll das sein, wenn ich sage, heilig, heilig, heilig. Und ich bin schmutzig, schmutzig, schmutzig. Das passt nicht zusammen. Gott sagt nicht, ich möge nicht eure Anbetung haben, ich möchte nicht euer Lob haben, er sagt, jetzt nicht. Jetzt nicht. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So, das heißt guter Umgang, reiner Umgang, so wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Es kann etwas im Wege stehen, dass mein Gebetsleben nicht in Ordnung ist. Und Unreinheit gehört dazu. Epheserbrief, Kapitel 5, wenn Paulus über die Ehe spricht, und da, ich fühle mich hier ein bisschen wie Paulus, wo er sagt, dieses habe ich nicht vom Herrn, aber den Rest schon, aber dieses habe ich, ich glaube, doch richtig verstanden zu haben, aber es war eine andere Ebene für ihn, und ich erkenne diese Ebene auch. In Epheser, Kapitel 5, ist die Rede von der Ehe, und er sagt, Paulus sagt, es ist ein großes Geheimnis. Aber ich rede nicht über die Ehe. Ich rede über Christus und seine Gemeinde. Und jetzt darf ich mit euch zurückgehen zu der Tatsache, dass ein Mann soll nicht mit seiner Frau schlafen, wenn sie unrein ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück und sagen, dann wäre die Aussage, Christus will nicht oder kann nicht die intimste Beziehung mit uns haben, wenn wir unrein sind. Wir sind noch verheiratet, wir sind noch Mann und Frau, aber er hat gesagt, die wunderbarste Intimleben, das es gibt, das darf im Moment nicht stattfinden. 2. Timotheus, Kapitel 2. Wir sind zu jedem guten Werk tauglich, wenn wir uns reinhalten. Das heißt, für manche Werken sind wir nicht so tauglich, wenn wir unrein sind. Und 2. Petrus 1. Unrein sein macht uns träge und unfruchtbar und verhindert, dass wir Christus tiefer kennenlernen können. Unreinheit verhindert, dass wir Christus tiefer kennenlernen. Das Alte Testament lebt mitten unter uns. Wie lange bleibt man unrein? Viele Mehrzahl von den Dingen, die uns unrein machen, sind wieder im Alten Testament. Mach dich unrein bis zum Abend. Eine zweite Stufe von Unreinheit, zum Beispiel tote Menschen berühren, mach dich unrein 7 Tage lang. Und dann gab es Vergehen und auch Krankheiten, die dich auf Dauer unrein gemacht hat, bis die Situation in Heilung beendet. Das heißt, ein Tag, 7 Tage, manches auf Dauer. Es gibt, glaube ich, laut meines Wissens nur etwas, das dazwischen liegt. Wenn eine Frau einen Sohn hat, ist sie einen Monat unrein. Und wenn sie eine Tochter hat, ist sie 2 Monate unrein danach. Das war unter dem jüdischen Gesetz. Ja, passt schon. Wie sollen die Juden rein werden? Und diese Frage mit allen Leuten, die ich diskutiert habe, das ist das brennendste Frage von allem. Okay, ich erkenne an, dass es rein und unrein gibt. Wie werde ich wieder rein? Was sagt Gott, was ich machen soll? Zuerst möchte ich anschauen, was die Juden gemacht haben. Dritte Buch Mose, Kapitel 5, behandelt das ziemlich ausführlich. 4. Mose 19 auch. Erstens. Sollen sie ihre Verfehlung gestehen? Selbstverständlich. Zweitens, sollen sie ein Opfer bringen? Drittens, sollen sie ihre Kleidung waschen und selber ein Bad nehmen? Wenn sie das gemacht haben, dann waren sie am Abend wieder rein. Wenn sie 7 Tage unrein waren, gab es ein anderes Verfahren. Das bedeutet für mich, ich weiß nicht, wie sehr wir das umlegen sollen, aber je schlimmer die Unreinheit, desto ausführlicher war der Reinigungsprozess. Und ich glaube, dass es gesund wäre, wenn wir an diesem Prinzip noch halten. Wenn sie 7 Tage unrein waren, dann haben sie sich zusätzlich zu den anderen Dingen, die ich schon aufgelistet habe, haben sie sich am 3. und am 7. Tag mit Aschen von der roten Kuh sprengen lassen. Möchte ich ganz kurz erwähnen. Sie haben diese rote Kuh außerhalb des Lagers, ja nicht im Tempel, außerhalb des Lagers verbrannt. Der Priester, der das verbracht hat, ist dann unrein nachher, obwohl er im Dienst war. Gott sagt, komm nicht in meine Nähe jetzt, morgen sehen wir uns wieder. Dann hat einer die Aufgaben gehabt, die Aschen zu sammeln, in einem heiligen Gefäß zu geben, ein sauberes Gefäß, und hat es gelagert auf ein reinen Lager außerhalb des Lagers, oder einen reinen Platz außerhalb des Lagers. Auch dieser Mensch ist unrein geworden durch die Tatsache, dass er diese Asche angefasst hat. Er war im Dienst, aber ist trotzdem unrein. Wir sehen uns morgen. Und dann, wenn jemand 7 Tage unrein war, dann müsste jemand kommen und ein bisschen von diesen Aschen holen, ins Wasser geben, mischen und 7-mal sprengen am 3. Tag und 7-mal sprengen am 7. Tag. Derjenige, der angesprengt worden ist, der war mit dieser 7. Tag Handlung rein. Aber derjenige, der das gemacht hat, war unrein. Interessant. Übrigens, es steht sehr deutlich, ein Mann, der rein ist, ist der Einzige, der die Besprengung machen darf. Das heißt, wenn einer selber unrein ist, darf er nicht diese Besprengung machen. Für mich, das ist meine Meinung, für mich ist das ein Hinweis, dass nur Männer mit reinen Händen die Taufe vollbringen sollen unter uns. Ja, das ist, war mir ein bisschen Erkenntnis dabei, das ist eine Interpretation, aber für mich ist das sehr klar. Wie werden Christen rein? Ich habe diese Rede in unserer Gemeinde präsentiert, ohne diesen Punkt. Die Frau von Alexander kam zu mir und sagte, bitte, das braucht man auch noch. Weil ich habe nur gesagt, suche es euch, wie man rein wird. Ich weiß nicht. Sie hat gesagt, ich bin nicht zufrieden mit deiner Antwort. Such selber und dann komm zu mir. Ich habe es gefunden, wo ich es nicht erwartet habe eigentlich. Jakobusbrief ist voll von Reinigungsprozessen für Christen. Zwei Sachen zur Einstellung zuerst, die er erwähnt im Jakobusbrief. Wir sollen uns von jeder Befleckung durch die Welt bewahren. Klar, das hat viel mit rein und unrein zu tun, oder? Wir sollen uns von jeder Befleckung durch die Welt bewahren. Leistet den Teufel Widerstand und wird er vor euch fliehen. Okay, das waren zwei Punkte aus Jakobus. Und jetzt zum Reinigungsprozess. Wobei ich euch nicht anbieten kann, einen Prozess von A, B, C und D. Ich kann euch nur Punkte anbieten und ihr müsst entscheiden, was ihr damit macht. Legt alles Böse und Schmutzige ab. Das gehört zum Reinigungsprozess. Wenn du es nicht abgelegt hast, wie soll das rein heißen nachher? Legt alles Böse und Schmutzige ab. Handelt nach Gottes Wort. Er bestimmt, wie es gemacht wird. Jakobus sagt in Kapitel 3, wenn euer Herz voll ist von bitteren Eifersucht und von Ehrgeiz, das wäre Unreinheit, dann prahlt nicht und verfälscht nicht die Wahrheit. Ich verstehe diese Stelle vielleicht etwas anders als viele, wo er sagt, verfälscht nicht die Wahrheit. Verstehe ich, dass er seinen vorherigen Satz noch meint? Bist du voll von Eifersucht, dann gib's zu. Und ich verfälsche die Wahrheit, wenn ich... Eifersucht? Nein. Das heißt zugeben. Wir haben eh später einander die Sünden bekennen. Das heißt, dieser Punkt ist gegeben, ob du es in diesem Vers siehst oder nicht. Sucht die Nähe Gottes, wieder bei Jakobus, sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Das ist ein Teil vom Reinigungsprozess. Sucht die Nähe Gottes. Ich denke da an zwei Beispiele, die sind beide schon erwähnt worden in diesen Tagen. Der verlorene Sohn. Das heißt, wir haben hier sehr wohl ein Bild, nicht wo Gott sagt, ich habe kein Interesse, dich zu reinigen. Gott sagt, ich habe höchst Interesse, dich zu reinigen, weil ich möchte dich nur rein vor mir haben. Und dass Jesus gibt uns das Bild vom verlorenen Sohn, weil der Vater mit großer Freude gesehen hat, dass der Sohn zu ihm kommt und er ist ihm entgegengekommen. Und genau dieses Entgegenkommen haben wir hier, sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Und zweitens, haben wir mehrmals erwähnt bekommen, die Fußwaschung, wo Jesus sagt, ich bin bereit, eure Füße zu waschen, obwohl ihr ein Bad schon haben. Und dann hat er sogar gesagt, ich muss dir die Füße waschen, Petrus. Wenn wir das umlegen, auf rein und unrein, wir sind nicht in einer Situation, wo wir einfach sagen können, ich bin durch das Blut für Christi ein für alle Mal reingewaschen worden. Stimmt. Das hat seine große Bedeutung. Aber dann gibt es Zeiten, wo er uns die Füße waschen muss, damit wir wieder reinstehen vor ihm. Ich bin wieder bei Jakobus. Reinigt die Hände. Läutert euer Herz. Das muss ich machen. Ich muss meine Hände reinigen. Ich soll mein Herz läutern. Es gibt ein Läutern, den Gott macht, aber hier ist die Rede von einem Läutern, das wir machen. Klagt, trauert und weint. Das bringt Reinigung. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer, eure Freude in Betrübnis. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Erhöhen heißt, wieder rein machen. unter anderem. Wir haben im Alten Testament, es gab Todesstrafen im Alten Testament, die wir sehr wohl finden im Neuen Testament. Alle Todesstrafen, ich sage mit Vorsicht alle, weil wir haben das ein bisschen durchgeschaut, vielleicht gibt es doch Ausnahmen. Alle Todesstrafen im Alten Testament sind mit Gemeindeausstoß zu finden im Neuen Testament. Die sind nicht weggegangen, nur die Art und Weise, wie man es vollzieht, ist anders. Und die Möglichkeit für Rückkehr ist gegeben. Aber die Heiligkeit Gottes hat sich null geändert. Dazu möchte ich das anhand von Lepra, Hautkrankheiten, anschauen. Weil im Alten Testament ist eine ganze riesige Vorschrift über die Hautkrankheiten. Bevor wir das anschauen, was sie machen müssen, um rein zu werden oder was, wie sie unrein geworden sind, möchte ich auf ein Nebenthema gehen, und zwar, es liegt auf der Hand, dass die Juden korrekterweise verbunden haben, wo Hautaussatz zu sehen ist, ist innerlich etwas ganz aus der Bahn und nicht in Ordnung. Das heißt, sie haben im Bild gehabt, sehe ich einen Mensch mit Leprakrankheit, ich sehe außen, das Böse drinnen ist. Das geht bis zu der Zeit von Jesus, wo die Jünger dann gefragt haben, hey, der ist blind, hat er gesündigt oder hat seine Mutter gesündigt? Ja. Die Juden haben das nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt vier verschiedene Stellen im Alten Testament, die möchte ich alle kurz erwähnen, wo Gott wegen einer innerlichen Unreinigung jemand einen Fluch auflegt, und dieser Fluch ist Leprakrankheit. Miriam, Schwester von Moses, regt sich auf oder ist dann etwas rebellisch gegen seine Leitung. Sie bekam Aussatz, weil der Herr zornig auf sie war. Joab hatte einen Feind von David. Ich glaube, das ist die Stelle, wo Abner und David haben Friede geschlossen. Die waren vorher Feinde. Joab hört davon und sagt, was ist das für ein Blödsinn, was der David gemacht hat. Begegnet Abner und bringt ihn um. Und hinterlistig noch dazu. David war sehr sauer auf ihm und hat gesagt, immer soll es in Jakobs Familie Menschen geben, die an Blutungen und Aussatz leiden. Das heißt, wieder diese Verbindung zwischen innerlich etwas nicht in Ordnung und das Auftreten von Hautaussatz. Der König Asaria wurde von Gott mit Aussatz geschlagen. Der König Usia bekam Aussatz, weil er Rauchopfer selber bringen wollte und nicht den Priester das machen lassen. Und Gott hat gesagt, so nicht. Boom. Und dann war er bereit, Gottes Anwesenheit sehr schnell zu verlassen. Das heißt, gewiss wollte man damit eine mögliche Epidemie Einhalt gebieten. Das heißt, auch rein aus hygienischen Gründen hat es wunderbare Gründe gegeben, wenn einer Aussatz hat, aus der Gemeinde. Doch vor allem ging es darum, sich von den mit einem moralischen Makel behafteten Menschen abzuschirmen. Nach dem damaligen Verständnis war nämlich das äußere Krankheitsbild nur ein Spiegelbild des von der Sünde befallenen Menschen. Besonders der Aussatz, der den Menschen dermaßen verunstaltete, ließ schließen auf das im Menschen lugende Böse. Ich möchte nicht sagen, dass das immer so ist, dass die Dinge in Verbindungen sind, aber eindeutig hatten die Juden damals genug Gründe, um diese Verbindung aufzusehen. Bei Hautkrankheiten könnte man langfristig unrein werden. Die Priester waren durch die Schrift ausgezeichnete Hautärzte als Hautärzte ausgebildet. Das sind unheimlich viele Feinheiten von Erklärung, wie die Wunde ausschauen darf und nicht ausschauen darf. Sie haben den Menschen regelmäßig beobachtet und sofort, wie sie gesehen haben, die Sache wächst. Tschüss. Außerhalb des Lagers musst du bleiben, bis es sich beruhigt hat, bis nicht mehr Wachstum ist oder bis Heilung stattfindet. Bei ansteckenden Hautkrankheiten müsste der Kranke außerhalb des Lagers sich aufhalten. Haben wir das im Neuen Testament? Ja. Epheser 4, 31. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Keine Änderung. Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Sieht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Wie verhindern wir, dass alle vergiftet werden, indem der Person, der dieses Problem hat, außerhalb des Lagers sich aufhalten muss? 1. Korinther Kapitel 5, Vers 2. Und da macht ihr euch noch wichtig, statt traurig zu werden und den aus eurer Mitte zu stoßen, der so etwas getan hat. Aus der Mitte stoßen. Das wäre eine Todesstrafe damals gewesen. 1. Korinther 5, Vers 11. Habt nichts zu schaffen mit einem, der sich Brüder nennt und dennoch Unzucht treibt. Habgierig ist, Götzen verehrt, lästern, trinkt oder raubt. Mit einem solchen Menschen sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Wie wird man wieder rein, nachdem man ausgestoßen war? Jetzt begegnet uns... Nehmen wir noch die 10 Minuten. Jetzt begegnet uns ein sehr ausführlicher Reinigungsprozess. Und bevor wir das anschauen, ich bitte euch gleich jetzt anfangen zu nachdenken. Wenn wir jemanden aus der Mitte der Gemeinde ausstoßen, welchen Reinigungsprozess haben wir, damit sie wieder reinkommen? Und soll das sehr wohl ein ausführlicher sein? So, ich bin derjenige, ich werde jetzt tun, als ob ich derjenige bin, der leprakrank ist. Jetzt stelle ich fest, ich kann wieder nach Hause. Es ist wieder in Ordnung. Ich glaube, wenn der Priester mich jetzt anschaut, wird er sagen, komm rein, du bist rein. Ich rufe den Priester, bitte schick ihn zu mir, weil ich kann nicht hinein. Und irgendein Freund oder Bekannter, der mir vielleicht Essen gebracht hat, der sagt zu dem Priester, bitte geh zu ihm raus, wir glauben, dass es endlich soweit ist. Er kommt zu mir raus, schaut die Hautstellen an, die vorher das Problem waren, und stellt tatsächlich fest, es ist vorbei. Dann habe ich schon 2 Tauben vorbereitet. Eine Taube nimmt der Priester, schlachtet es, nimmt Quellenwasser und gibt es in einen frischen Topf und gießt das Blut von dieser Taube in den Topf. Dann werde ich mit diesem Blutwasser gesprengt und dann, das Allerschönste, nimmt er die zweite Taube und badet diese lebendige Taube in dem Blutwasser, dass er ganz rot wird. Und dann lässt er ihn freifliegen. Und dann sehe ich, wie meine Unreinheit davonfliegt. Und dann habe ich dem Priester mit Freude gesagt, darf ich jetzt in den Tempel hineintreten? Nein, noch nicht. Aber du darfst nach Hause gehen, aber bitte nicht in deinem Zelt hineingehen. Du musst außerhalb deines Zeltes schlafen, aber du kannst gleich neben deiner Familie schlafen. Wie lange? 7 Tage. Muss ich noch etwas machen? Ja. Bevor du überhaupt das tust, musst du jetzt deine Kleidung waschen und musst ein Bad nehmen und dann gehen wir nach Hause. Gut. Mach ich. Aber nachdem ich, kurz bevor ich den Bad genommen hat, hat der Priester gesagt, oh Moment, du hast die Haare noch nicht geschoren. Das müssen wir auch machen. Und so bin ich aus Kahlkopf ins Lager hineingekommen. Und alle Leute haben mich angestarrt und gewusst, irgendwas ist. Aber wir scheren uns den Kopf nicht aus Mode. 7 Tage verbringe ich im Zelt oder neben das Zelt, kann aber vielleicht die Leute begegnen, aber ich darf nicht zum Tempel. Aber mein Sehnsucht ist, wieder dort zu sein. Am Ende von diesen 7 Tagen müsste ich noch einmal meine Kleidung waschen, noch einmal ein Bad nehmen und dieses Mal müsste ich meine Augenbraue scheren, mein Bart weggeben und alle Haare am Körper und Körper abrasieren. Wie aus dem Mutterleib fast gekommen, haarlos. Und jetzt in diesem haarlosen, reinigen Zustand, jetzt nehme ich 3 Tiere, ein bisschen Öl, ein bisschen Getreide und ich gehe zum Eingang, nicht hinein, zum Eingang vom Tempel, auf unsere Stiftshütte. Der Priester kommt mir entgegen, nimmt ein Tier ab, geht hinein, opfert es, nimmt noch ein Tier ab, geht hinein, aber mit dem 2. Tier ist er zurückgekommen und hat ein Teil vom Blut von diesem Tier in seiner Hand gehabt. Der hat es auf mein Ohrläppchen gegeben, auf meinen rechten Daumen gegeben, meinen rechten Zehe gegeben. Dann hat er mein Ölopfer genommen, ist hineingegangen, ist wieder zurückgekommen. Dann war dieser Ölopfer mit Blut vermischt. Dann hat er das Öl auf mein Ohrläppchen gegeben und auf meinen Daumen und auf meinen großen Zeh. Und dann ging er mit dem 3. Tier hinein, hat es auch geopfert. Und dann durfte ich hinein. Dann war ich rein. Ist das nicht ein Bild für die Heiligkeit Gottes? Du bist nicht schwuppdiwupp rein. Es ist eine ernste Sache, die unter gewissen Fehlern sehr, sehr aufwendig war. Ich habe immer gehört, wenn man einen Vortrag vorbereitet, soll man einen kräftigen Anfang haben, eine tiefgehende Mitte haben und einen kräftigen Schluss. Die Tiefe hoffentlich haben wir gehabt, aber ich habe kein Ende. Weil in Wirklichkeit, meine Brüder, das Ende sind wir. Nicht meine Worte bestätigen das Ende dieser Rede, sondern unser Verhalten bestimmt das Ende dieser Rede. Und ich lasse euch mit dieser Gedanke. Amen. Amen.